So, ihr habt einen Platz gefunden. Das mit dem Namen ist so ein Ding. Es gibt so Momente, da bin ich sehr, sehr froh, wenn man den eigenen Namen hört. Es gibt diese Momente, vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du mit deiner Familie oder mit Leuten, wo ihr unterwegs wart, in einer riesigen Gruppe von Leuten seid und man den anderen für einen Moment nicht mehr entdeckt. Und vielleicht auch mal ein kurzer Moment, vielleicht ein bisschen Panik hat zu sagen, wow, wo ist jetzt der oder die? Ja? Vielleicht ihr als Kinder, ihr ruft einfach Mama oder Papa. Ja? Bei uns Erwachsenen ist es manchmal so eher, dass man mit dem Namen gerufen wird. Und zu wissen, hey, da ruft jetzt jemand meinen Namen. Und dann weiß ich manchmal, allein schon von dem Ton, die Person, die jetzt ruft, meint mich. Es ist gut, mit Namen gerufen zu werden. Es ist viel schöner, als wenn jemand einfach nach dir schreit und sagt, hey, du da drüben. Welcher? Wen sucht er? Aber wenn dich jemand mit dem Namen ruft, hat das was ganz anderes an sich. Ich mag dich heute Morgen mitnehmen zu dieser Frau. Die hat kein Namensschild auf ihrem Kleidungsstück drauf. Das ist Maria von Magdalena. Und sie hat an diesem Tag, am Ostersonntagmorgen, die hat überhaupt keine Lust gehabt, dass sie jemand beim Namen nennt. Maria ist in dem Garten, in dem Jesus begraben wurde, auf dem Friedhof und weint und will ganz alleine sein. In ihr geht nochmal alles durch den Kopf, was in den letzten Tagen so war. Und ihr könnt es hier vielleicht auch ein bisschen mit noch sehen, was passiert ist, während ich ein bisschen mitmal. Das Ganze hat da damit begonnen, eigentlich, noch bevor ich mal, dass Jesus gefangen genommen wurde. Und am Karfreitag, am vorgestrigen Tag, da wurde er verurteilt, obwohl er überhaupt nichts Falsches gemacht hat. Und Maria hat es mitbekommen. Und wenn jemand für was bestraft wird, das er gar nicht gemacht hat, ist es ungerecht. Und das hat sie voll Gas gespürt. Das, was die Leute mit Jesus machen, das ist voll ungerecht. Aber trotzdem, Jesus, er wurde bestraft für was er nicht gemacht hat. Er wurde hier gehauen. Er wurde zu diesem Berg gebracht, zu diesem Hügel, der diesen komischen Namen Golgatha hat. Und dort, zusammen mit zwei anderen Männern, wurde er gekreuzigt. Und die Maria, die war da mit dabei, die hat das miterlebt, was da passiert, was das mit Jesus macht. Und die hat geweint und die hat auch genauso hoch mitbekommen, wie noch an diesem Tag später hier die Leiche von Jesus hier vom Kreuz weggenommen wurde und in ein Felsengrab gebracht wurde. Sein Körper wurde da reingelegt und es wurde ein riesiger Stein davor gerollt. Und dann kam der Samstag, der Sabbat, da durftest du als jüdischer Mensch nicht viel machen. Du durftest nicht weit rennen, nicht viel laufen, nicht viel tun. Und so hat die Maria zusammen mit den anderen gewartet, bis der Ostersonntag kommt. Und so ist sie am Ostersonntag, noch bevor es hell geworden ist, ja zu einer Uhrzeit, wo du heute vielleicht geschlafen noch hast oder vielleicht auch schon nicht mehr, je nachdem, wollte sie zusammen mit den anderen Frauen in diesen Garten gehen, wo das Grab war. Das Grab, das dort war, zugeschlossen hier, verschlossen mit einem Stein, bewacht von römischen Soldaten. Und so sind sie dorthin gegangen. Aber als sie dorthin gegangen sind, war alles anders als erwartet. Zum einen war da nicht mehr der Stein vom Grab selber, der war weggerollt. Und als sie da reingeguckt haben, da war, wie wir es im Fingerspiel hatten, die Höhle leer, kein Jesus mehr. Das Einzige, was sie dort gefunden haben, seht ihr hier. Da war nämlich diese Tücher, in die man den Körper von Jesus eingewickelt hat, die waren noch da. Aber die lagen nicht irgendwie rum, wie am frühen Morgen vielleicht deine Bettdecke irgendwo rumliegt, sondern die waren zusammengerollt, zusammengelegt, sauber wohin gelegt. Und die Maria fragt sich, was ist da passiert? Aber das wiederum ist auch nicht das Einzige, was an diesem Morgen dann war. Dann stehen sie da in diesem Garten neben diesem Felsengrab, die sehen die Tücher so zusammengerollt und wissen nicht so wirklich, was sie machen sollen. Wo ist jetzt Jesus? Wo sind diese römischen Soldaten? Und plötzlich merken sie, dass sie da nicht mehr alleine sind. Denn plötzlich, können wir mal gucken, was das sein könnte. Habt ihr eine Idee, wer das ist oder was das ist? Ja, plötzlich, Katzen, nein, keine Katzen. Na, auch keine Kerzen. Da standen plötzlich zwei Engel da. Zwei Engel, die zu Maria und den anderen Frauen gesagt haben, was sucht ihr den lebenden Jesus bei den Toten? Der ist ja gar nicht mehr da. Was sucht ihr den hier noch? Der ist gar nicht mehr hier. Ja, wie, wo ist der? Wie, der ist lebendig. Hey, wir haben den am Karfreitag abends noch hierher gebracht. Wo ist der? Und so steht die Maria da und dann geht sie zu den anderen Freunden von Jesus und erzählt ihnen, was sie erlebt haben, dass sie am Grab waren. Der Stein war weg, hier die Tücher, die waren auf die Seite gelegt, zusammengerollt. Die Engel sagen, Jesus ist nicht mehr tot. Und das erzählen sie den Freunden von Jesus und die Freunde von Jesus, sie sagen, alles klar, Maria. Ich glaube, dir geht's einfach nicht so gut. Aber dann gehen doch zwei von Freunden von Jesus, gehen da wieder mit hin, gehen mit den Frauen hin, gucken sich das Grab an, sehen auch nur, der Stein ist weg, das Grab ist leer, die Leichentücher liegen da nebendran und Jesus ist nicht mehr da. Und dann gehen auch die wieder. Und Maria ist die Einzige, die noch am Grab ist. Und sie bleibt dort und weint. Sie ist einfach dort und weint und ist traurig darüber, dass nicht mal mehr der Körper von Jesus da ist. Und so ist sie dort und weint, hat bestimmt ziemlich verheulte Augen. Und plötzlich steht dieser Kerl da, von dem sie denkt, das ist der Gärtner. Weil jeder Friedhof hat auch einen Gärtner. Ja? Jemand, der nach dem Rechten gucken muss, dass die Hecken getrimmt sind und alles gut ist. Und sie guckt den Kerl an mit ganz verweinten, traurigen Augen und muss vielleicht erst viermal die Nase putzen, bis sie überhaupt mit ihm reden kann. Und dann sagt sie zu ihm, hey, wo hast du als Gärtner einen Körper von Jesus hingelegt? Wenn du ihn irgendwo hingebracht hast, sag's mir, ich will ihn wiederholen, dass Jesus wirklich begraben werden kann. Und der Gärtner guckt sie an. Oder zumindest der Kerl, der sie denkt, dass es der Gärtner ist. Und er redet gar nicht viel mit ihr. Das, was er zu ihr sagt, ist erstmal eigentlich nur ein Wort. Er sagt nur ein Wort und das siehst du hier oben gleich. Und wenn du das noch nicht so kennst, diese Art mit den Buchstaben, das, was du gleich siehst, was du lesen musst, ist nicht das Schwarze, wie im Schulheft, sondern das Weiße. Er sagt nur ein Wort zu ihr. Ganz komisch. Der macht gar nicht viel Text, sondern nur ein Wort. Könnt ihr das lesen? Der Kerl, der sagt einfach ihren Namen zu ihr. Er sagt Maria. Und sie denkt sich, Maria? Wer bist du? Ja? Und so nennt mein Name eigentlich nicht irgendein wildfremder Gärtner, sondern so redet eigentlich, so hat eigentlich immer Jesus mit mir geredet. So hat eigentlich immer nur Jesus mitgeredet und sie weiß, na, der Kerl, das kann gar nicht der Gärtner sein, wenn der so mit mir redet, sondern sie weiß direkt, wer da vor ihr stehen muss. Es ist immer noch ziemlich komisch, was hier passiert, aber sie merkt, hey, da steht wirklich Jesus neben mir, der sie anspricht und ihren Namen sagt. Und an der Art, das kennst du vielleicht von der Art, wie deine Mama deinen Namen sagt oder wie dein Ehemann, deine Ehefrau oder sonst jemand, der dir nahe steht, deinen Namen sagt, dass es nicht irgendjemand ist, ja? Sondern sie weiß genau, ich habe es hier mit Jesus zu tun. Und der sagt, macht nicht irgendwie lang Text, sondern das Erste und das Einzige, was es im ersten Moment braucht, der sagt ihren Namen. Und so staunt sie darüber, dass Jesus genau das macht. Ja, ein bisschen schwierig zu sehen vielleicht, aber gleich wirst du mehr sehen. Er sagt nicht wahnsinnig viel, sondern er nennt nur eins. Habt ihr schon eine Ahnung, was rauskommen könnte? Dass Jesus einfach nur hier ihren Namen sagt. Sie merkt, hey, er nennt mich beim Namen. Jesus ist da, der ist wirklich lebendig, der ist wirklich auferstanden, so wie es die Engel gesagt haben. Er steht da, er steht neben mir und er nennt mich beim Namen. Er sagt nicht irgendwie, hey du, sondern sie merkt, hey, es ist Jesus und er nennt mich beim Namen. Das ist die erste Frau, die hier erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Und das allererste, was Jesus macht, ist, er nennt sie beim Namen und sagt damit, ich kenne dich. Und wenn mich jemand beim Namen nennt, dann ist das was Gutes, weil diese Person mich kennt, weil sie sich für mich interessiert. Und in dem Fall ist es Jesus, der wirklich, wirklich lebendig ist. Darum geht es auch gleich bei euch im Heuhaufen weiter. Und währenddessen sind auch die Erwachsenen hier oben weiterhin betreut. Somit viel Spaß euch im Heuhaufen. Ich habe das die Kinder Vollgas unterschlagen. Hey, die Maria, die guckt nicht mehr einfach nur komplett irritiert, sondern sie freut sich Vollgas. Kannst du das vorstellen? In so einem Moment, wenn du in ihrer Stelle bist und eigentlich denkst, hey, die Person, die eigentlich wie so gut wie niemand anderes mein Leben geprägt hat, mit dem ich viel zu tun hatte, der nah meinem Herz ist, der ist tot und plötzlich steht er wieder da. Also, wie würdest du darauf reagieren, wenn diese Person, wenn Jesus so vor dir steht, deinen Namen nennt, du begreifst, hey, es ist er und er nennt mich beim Namen. Was wäre deine Reaktion drauf? Wie würdest du handeln, wenn du so neben ihm stehst und er dich anspricht? Ich könnte mir vorstellen, Maria wäre dem am liebsten um den Hals gefallen und hätte ihn so umarmt, dass dem Kerl die Luft wegbleibt. Und er reagiert und sagt, hey, gute Frau, mach mal ein bisschen locker. Ja, ich bin gerade auferstanden hier, das reicht für heute. Ja? Man könnte denken, das ist so ein Moment, wo da gibt es so viel Grund, sich zu freuen, so viel Grund, Jesus festzuhalten. Aber was Jesus dann zu ihr sagt, ist ziemlich merkwürdig. In Johannes 20, Vers 17, da steht, was Jesus zu ihr sagt. Er sagt zu ihr, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater, aber geh du zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir Folgendes aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Dass Jesus zu ihr sagt, halt mich nicht fest, ist eigentlich ziemlich komisch, oder? Also nach dem, was so los war und er jetzt lebendig vor einem steht, da gäbe es wirklich mehr als genug Grund, ihn um den Hals zu fallen. Jesus hat kein Problem damit, berührt zu werden. Hier so 8 Tage später begegnet ihm, also sind die ganzen anderen Jünger hier beieinander und Thomas, der nicht dabei war, als Jesus das erste Mal sich ihnen gezeigt hat, zu dem sagt Jesus, guck die Nägelmale an, da wo ich gekreuzigt wurde. Guck es dir an, berühr's, wenn es für dich hilfreich ist. Also Jesus hat kein Problem damit, angefasst zu werden. Aber was Jesus macht, ist, dass er zu ihr sagt, hey, halt mich nicht fest. Weil ganz ehrlich, nach diesen Ereignissen, da wünschst du dir doch eigentlich nichts mehr, als dass alles wieder ist wie davor. Wenn du so einen wichtigen Menschen verloren hast und plötzlich steht er im Garten da und nennt deinen Namen und redet mit dir, da ist eigentlich der tiefste Wunsch, dass ja alles wieder wird wie davor. Dass es wieder heil und gut ist. Aber Jesus sagt, nee, fass mich nicht an, halt mich nicht fest, halt mich nicht in dem Bild fest, das du eigentlich gerade noch von mir hast. Weil durch diese Tage, durch Karfreitag und Ostersonntag ist alles anders geworden. Durch Karfreitag und Ostersonntag ist alles anders geworden. Ich bin die Art, der Weg, wie Menschen wieder Teil von Gottes Familie werden können. Halt mich nicht fest in diesem Bild, das du von mir hast. Früher war ich dein Lehrer, dein Rabbi. Und du hast durch mich Gott erlebt. Und du erlebst Gott durch mich immer noch. Aber es ist jetzt eine ganz andere Art und Weise. Du kannst durch mich selber wieder ein Teil von Gottes Familie werden. Deswegen sagt er das auch. Richtest den anderen aus. Sag ihnen das, dass ich zu meinem Vater gehe und dass ich zu eurem Vater gehe. Ihr seid jetzt Teil von Gottes Familie, wenn ihr auf mich vertraut. Das alles passiert an diesem Ostersonntag, der damit beginnt, dass Jesus Maria anspricht und sie bei ihrem Namen nennt. Und Maria geht tatsächlich los zu den Jüngern, erzählt ihnen das, was sie erlebt hat. Und die Jünger werden einiges später an diesem Tag Jesus selber noch begegnen. Erleben ihn, dass er echt ist, dass er da ist. Alles beginnt damit, dass Maria erlebt, wie Jesus ihren Namen nennt. Und das Coole ist, sie ist nicht die Einzige, die durch das, dass Jesus sie anspricht, Vollgas verändert wird. Sie ist in guter Gesellschaft. Da ist eben sie, ne? So wie du das hier jetzt miterlebt hast, die weinend im Garten steht, die kompletten Halt verloren hat. Jesus nennt sie, beim Namen spricht sie an und aus dieser trauernden Frau wird die erste Person, die bezeugt, Jesus ist auferstanden. Und genauso in der Runde von Menschen, die erlebt haben, wie Jesus sie beim Namen nennt, ist ein ganz kurz gewachsener Mann, der Zachäus heißt, der eigentlich nur von allen um ihn herum verhasst und verachtet wird, weil er als Zolleinnehmer den Leuten zu viel Geld abknüpft und ihn niemand daran hindern kann. Und weil der Kerl Jesus sehen will, krabbelt er auf den Baum hoch, zu dem er gerade so hochkommt. Jesus läuft dran vorbei und Jesus sieht ihn und nennt ihn beim Namen und sagt zu ihm, Zachäus, komm runter vom Baum, ich mag heute dein Gast sein. Und aus diesem Ding, dass Jesus ihn beim Namen nennt und zu Zachäus geht und dort mit ihm ist, verändert sich in diesem Mann so seine komplette innere Haltung, dass er sagt, Jesus, das, was ich den Leuten falsch berechnet habe, was ich ihnen hier bösartig abgenommen habe, das gebe ich zurück und on top mache ich eine riesige Spende von dem, was ich habe. Und ein Dritter, der das erlebt, wie Jesus ihn beim Namen nennt und es ihn komplett über den Haufen schmeißt in ein ganz neues Leben, ist ein Mann, der Paulus heißt. Und Paulus, der hatte eigentlich nur das Ziel, Menschen wie Maria und die anderen Jüngern festnehmen zu lassen, ins Gefängnis bringen zu lassen, zu töten, egal was es braucht, nur um dieses ganze Jesus-Ding endlich unter den Deckel zu bekommen. Und so zieht er los in eine andere Stadt, nach Damaskus, heutiges Syrien, und hat eigentlich auch dort das Ziel, diese Nachfolger von Jesus zu schnappen. Und auf diesem Weg begegnet ihm Jesus, nennt ihn beim Namen, ruft ihn, Paulus, warum verfolgst du mich? Und aus diesem Mann, der eigentlich nichts anderes will, als die Jünger von Jesus hinter Schloss und Riegel zu bekommen, wird einer der produktivsten Missionare der damaligen Zeit, weil er Jesus erlebt hat. Es sind super unterschiedliche Leute, super unterschiedliche Situationen, aber ihr Leben verändert sich dadurch, dass Jesus sie beim Namen nennt. Und er tut das noch heute. Jesus nennt Menschen bis heute beim Namen. Und vielleicht klingt das im ersten Moment für dich vielleicht nach zu viel Übertragung, aber Jesus steht heute genauso hier und nennt deinen Namen. Weil er dich kennt. Mit dem, was zu deinem Namen gehört, was deine Geschichte ist. Und er sagt, hey, ich Ich will bei dir sein. Erkennt dich und spricht dich beim Namen an. Wenn dich jemand beim Namen anspricht, sei es deine Kinder, die nach dir suchen, jemand aus der Gemeinde oder eine Freundin, jemand aus dem Hauskreis oder irgendjemand, der mit dir arbeitet, nach deinem Namen ruft, in der Regel passiert was danach. Wenn du jetzt nicht gerade im Modus bist, dass du sagst, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Person und dich irgendwie wegdrehst oder es ignorierst. Nee, in der Regel führt das, dass jemand deinen Namen nennt, dazu, dass du irgendwie antwortest, dass irgendeine Reaktion kommt. Und heute ist genau so, dass der auferstandene Jesus unsichtbar neben dir ist, vor dir ist und deinen Namen nennt und dich anspricht. Und die Frage bleibt, wie reagierst du darauf? Was ist deine Antwort drauf, wenn er dich beim Namen nennt? Vielleicht ist es ein, ich habe noch überhaupt keinen Plan, ob ich das ernst nehmen kann. Vielleicht ist es ein, das ist ein religiöses Ding, ich bin vielleicht irgendwie so am Suche, aber ich habe noch überhaupt keinen Plan, Jesus, wer du bist. Ist das überhaupt real? Kann ich das ernst nehmen? Aber in irgendeiner Art und Weise ihm gegenüber zu reagieren, vielleicht zu sagen, wenn es dich gibt, dann mach dich irgendwie deutlich, mach dich irgendwie greifbar. Hier bin ich habe keinen Plan, wo und wie du bist, aber zeig dich irgendwie. Und ein zweites, das damit zusammenhängt, ist ja das irgendwie dann auch hinzugucken. Zeigst du dich irgendwo? Bist du da? Bist du echt? Wie zeigt sich Jesus heute, wenn er nicht irgendwie physisch neben dir auf dem alten Friedhof steht und sagt, Martin, bis heute zeigt er sich durch das, wie er in der Bibel redet. Er zeigt sich dort, wo Menschen beieinander sind, die ihn suchen. Jesus kann sagen, dort, wo zwei oder drei in meinem Namen beieinander sind, zum Bleistift im Gottesdienst, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe Menschen erlebt, die Jesus in den wildesten, komischsten Zusammenhängen erlebt haben. Kurz nachdem, wie durch ein ganz komisches Wunder hier, sie das verloren haben, was ihnen vermeintlich am meisten Sinn in ihrem Leben gegeben hat. Einen Mann kennengelernt, dem ist Jesus dort begegnet, wo er seine letzte Bierdose nach einer Möwe geworfen hat. Und plötzlich merkt, shit, ich habe keinen Alkohol mehr. Und jetzt hier ins Wasser zu springen und nach der Dose zu tauchen, eine dumme Idee. Und mitten in sowas begegnet ihm Jesus. Und sein Leben bekommt eine neue Richtung, weil er merkt, hey, da in der Situation wirkt er jetzt gerade und nennt mich irgendwie beim Namen und zeigt sich. Wie er das tut, ich habe es nicht in der Hand. Aber wir glauben und vertrauen darauf, dass er es tut. Dass er dich und mich beim Namen nennt, dass er da ist, dass er sich zeigt, dass er sich irgendwo greifbar macht. Und nicht zuletzt bedeutet es, dass Jesus dich beim Namen nennt, dass der auferstandene Sohn Gottes dich beim Namen nennt. Vielleicht eben auch das hier. Vielleicht ein bisschen Maria-mäßig, vielleicht als Deutscher ein bisschen zurückhaltend, keine Ahnung. Aber sich doch einfach drüber zu freuen und zu staunen, Jesus, wie cool bist du. Wenn das wahr ist, wenn du echt auferstanden bist, nicht im Grab geblieben bist und Leute das erlebt haben und das sie so über den Haufen positiv geprägt hat und das in deinem Leben sich Stück für Stück irgendwo zeigt, das ist ein riesiger Grund, sich zu freuen an Ostern. Sagen, das ist der Tag, der mit dem leeren Grab beginnt, aber nichts beim Alten hat sein lassen, weil da Jesus echt da ist und er dich und mich beim Namen nennt. Und mit dem möchte ich reden und beten. Jesus, feiern Ostern, weil du lebendig geworden bist, weil der Vater dich auferweckt hat. Und was für ein Geschenk ist es, dass das nicht irgendwie nur eine nette Geschichte ist, sondern dass es wahr ist und du wirklich da bist. Du kennst diese Geschichten hier in diesem Raum, die das so beispielhaft irgendwie verdeutlichen, was das bedeutet, wo Menschen dich erlebt haben. Und du weißt um die, die dich suchen oder wo es ganz komisch und wild ist, sich sowas heute Morgen anhören zu dürfen, müssen, sollen. Aber ich bitte dich um dieses Wunder, dass du dich zeigst, mitten in unserem Leben hier, zwischen Feiertagen, Familie, Beruf, Begegnungen, Job, der wieder losgeht, zwischen all dem, was so ganz normalen Tag füllt, die Wochen füllt, dass du dich dort zeigst, wo wir sind, mitten in dem. Danke dir. Amen.